Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Super, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich wiederkommen darf. Normalerweise ist es ja so, wenn man einmal war, dann hört man nie wieder was von der Gemeinde oder man wird irgendwann wieder irgendwie eingeladen. Schön, dass ich kommen darf. Vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Daniel Haas, ich komme aus dem Schwäbischen, wie ihr hört. Also es ist kein Problem, wenn ihr mich nicht versteht. Der Mike hat schon eine Idee gehabt, irgendwie an meinem Bauchnabel hier Untertitel einzublenden. Ja, ich komme aus Dettingen-Erms, kurz da im Ermstal drüber. Bin dort zusammen mit meiner Frau in der Verantwortung von einer kleinen Gemeinschaft. Sunday Treff heißt das Ding, Gottes Sohn Daily Treffen, also so ein bisschen Englisch-Deutsch Mischmasch. Ja, da kommen so 60 Leute pro Sonntag zusammen. Und wir feiern Gottesdienst und feiern Gemeinschaft. Das mache ich mir. Daneben her gibt es noch unsere Familie. 3 Kinder. 2 sind heute im Einsatz. Einer ist im Kidshaus hier. Und ja, ich bin total gespannt, was heute Gott mit uns vorhat bei dem Thema Lifestyle. Triff Entscheidungen. Entscheide dich. Ich bin total nervös gewesen, bevor ich hier ins ICF gekommen bin. Lifestyle und die Leute von ICF, die sind ja immer total gut gestylt und sehen total cool aus. Und wie, ja, es war nicht einfach, mich zu entscheiden, was ich anziehe, wie ich mich hier irgendwie. Und ich habe mich für meine grüne Schuhe entschieden. Hat es jemand gesehen? Weil ich finde, dass wir wirklich ein gutes Schuhwerk tragen müssen im Wort Gottes, dass wir dann einfach einen Lifestyle leben können, der uns hilft, Entscheidungen zu treffen, die wirklich nach vorne kommen. Jesus Christus, ich möchte dir heute Morgen Danke sagen für jeden Einzelnen, der sich hier aufgemacht hat, sich zum Gottesdienst aufgemacht, in die Celebration aufgemacht hat, der sich entschieden hat, ja sein gutes Bett und sein gutes Frühstück einzutauschen gegen dein lebendiges Wort. Danke, Jesus Christus, dass du schon hier warst, wo noch gar keiner hier war und dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist sprichst. Gebrauche mich und wirk du einfach, dass unser Herz von deiner Liebe, von deiner Kraft ganz, ganz neu erfüllt wird. Amen. Entscheide dich. Wie viele Entscheidungen hast du heute früh wahrscheinlich schon getroffen? Wie hast du dich heute früh schon entschieden? Kaffee? Oder Latte Macchiato, Orangensaft, nach dem Zähneputzen schmeckt er total schlecht. Wir treffen ganz, ganz viele Entscheidungen pro Jahr, pro Tag. Ich habe mal nachgegoogelt, 20.000 Entscheidungen trifft ein normaler Mensch pro Tag. Kannst du dir das vorstellen? 20.000 Entscheidungen, die meisten, die sind unbewusst. Dass du abbremst und ausweichst an dem Typ, der vor dir herfährt ins ICF und das Blinken vergessen hat. Du triffst ganz unbeliebte und ungeliebte Entscheidungen. Spätestens wieder am Montag, wenn der Wecker klingelt und du aufstehen musst und eigentlich denkst, naja, wieso ist denn doch Wochenende? Du triffst jede Menge ungesunde Entscheidungen. Beim dritten Croissant mit Nutella heute Morgen, das war einfach auch eine Entscheidung, aber die war wahrscheinlich nicht ganz so healthy für dich. Wir treffen ganz, ganz viele unwichtige Entscheidungen. Ich habe vorher ins Facebook geguckt. Hast du gerade ins Facebook geguckt oder nach Daniel Haas googelt? Ist total unwichtige Entscheidung heute Morgen. Und dann gibt es ganz, ganz wichtige Entscheidungen in unserem Leben. Es gibt Entscheidungen, die haben Einfluss auf unser Leben und auf unseren Alltag. Die werden ganz, ganz groß diskutiert. Die Politik trifft Entscheidungen, die Einfluss haben auf die Gesellschaft. Unser Umfeld trifft ganz, ganz große Entscheidungen, die unser Leben bestimmen werden. Aber dann gibt es noch Entscheidungen, die nicht nur für diesen Alltag, für dieses Leben hier entscheidend sind, sondern es gibt Entscheidungen, die Auswirkungen haben, von jetzt durch unseren ganz normalen Lebensalltag bis hin in alle Ewigkeit. Und über diese Entscheidungen, da möchten wir heute auch reden. Wir sind mitten in der Serie Lifestyle, es geht um diesen Prophet Elia und Elia damals 800 Jahre vor der Geburt von Jesus unterwegs und in einer Zeit, die ganz, ganz ähnlich war wie die Zeit, die wir vielleicht auch heute erleben. Israel regiert von Könige. 19 Leiter haben so in Folge hintereinander weg Entscheidungen getroffen. Sie haben Entscheidungen getroffen, immer wieder weiter weg vom lebendigen Gott, von Jahwe, der dieses Volk Israel ja geführt hat und begleitet und stärkt. Stück für Stück, Step by Step, ganz, ganz langsam, ganz, ganz leise, haben sie sich immer wieder entschieden, ein Stück wegzugehen von Gott. Sie waren immer noch total religiös. Sie waren immer noch total, ja, fromm, würde man sagen. Aber neben dem lebendigen Gott und der lebendigen Beziehung zu Gott sind immer wieder andere wichtige, scheinbar wichtige andere Dinge dazugekommen. Und irgendwann hat dieses Wegrennen, dieses langsame Schritt für Schritt Weggehen vom lebendigen Gott, diesen lebendigen Gott so geschmerzt, so er hat zerrissen, dass er gesagt hat, hey, ich muss da ein Signal setzen. Ich muss da eingreifen, ich muss da was Neues machen, ich muss einen Impuls setzen. Und der Impuls war, dass es über 3 Jahre in diesem Israel nicht mehr geregnet hat. 3 Jahre dürres Land, Trockenheit, nichts mehr wächst, ausgetrocknete Bäche, der Mike hat letztes Mal drüber gesprochen, ausgetrocknete Menschenherzen, die leer waren, die ja so richtig da niederlagen. Damals war diese Dürre durch Regenmangel, durch kein Wachstum auf dem Feld gekennzeichnet. Das haben wir heute vielleicht nicht. Bis vor einer Woche hat der DAX sein All-Time-High wieder erreicht gehabt und es ist gewachsen und gewachsen und es wächst und wächst. Ich erlebe das in meinem Alltag, im Beruf. Es ist alles total cool, es läuft. Aber ich glaube, dass es auch bei uns heute solche Dürrelandschaften, solches Ausgetrocknetsein gibt. Dass es heute auch solche existenzielle Not gibt. Bei manchen Menschen ganz praktisch in ihrem Alltag, dass sie nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Aber auch ganz, ganz praktisch in so viele Menschenseelen, die einfach nicht wissen, wie sie noch durch ihren Alltag kommen sollen. Durcheinander. Ein Verdursten der Menschen. Das Ding ist immer, irgendwann haltet ihr, wir Menschen, die Not nicht mehr aus. Wir verzweifeln an der Not in unsere Herzen. Aber das Coole dabei ist auch, dass Gott unsere Not nicht aushält. Gott schmerzt es so unendlich. Er ist total traurig drüber, wenn wir in unserer selbstgestrickten Not leben, wenn wir in unserem Elend, in unserem dürren Land leben und gar nichts, ja, gar keinen Blick haben für das, was Gott uns eigentlich bereithält. Gott hat die Sehnsucht, uns mit Fülle, mit Liebe zu erfüllen. Gott hat die Sehnsucht, ja, mit uns in Beziehung zu leben. Und das war damals schon so. Das war damals zur Zeit von Elia und dem Volk Israel, war das so. Und nach diesen 3 Jahren, da steht dann in der Bibel folgender Satz. Wochen und Monate vergingen. Nach mehr als 2 Jahren sagte der Herr zu Elia, geh jetzt und zeige dich Ahab. Ich will es wieder regnen lassen. Elia machte sich auf den Weg nach Samaria, wo die Menschen schwer unter der Hungernot litten. Entscheide dich, ist das Thema heute. Entscheide dich. Und bevor wir uns unterhalten können über Entscheidung, können wir eins festhalten hier. Gott hat sich entschieden, nicht ewig Dürre in deinem Leben zu haben, nicht ewig Dürre in dem Leben von diesen Israeliten zu haben. Aber das Zweite ist hier auch ein ganz, ganz spannender, ja, Gedanke in diesem Abschnitt. Elia, der Prophet Gottes, Elia ist nicht stehen geblieben oder sitzen geblieben irgendwo in einem letzten schattigen Plätzle und hat sich damit begnügt und gesagt, ja, dann läuft es halt so in diese Richtung. Dann verdorrt und vertrocknet diese Gesellschaft. Dann geht's halt der Bach nah auf gut Schwäbisch. Nee, Elia hat sich entschieden, ganz, ganz eng bei Gott zu bleiben. Und Elia hat sich entschieden, zu diesem König Ahab aufzumachen sich. Elia war bereit, einen Stand einzunehmen und ja, Gottes Botschaft und Gottes Nachricht an diesen Menschen an diesen Ahab, an diese Gesellschaft weiterzutragen. Ahab begrüßte den Propheten mit den Worten: So, da ist er ja, der Mann, der Israel ins Verderben gestürzt hat. Elia widersprach: Nicht ich bin an dem Unheil schuld, sondern du und deine Familie. Ihr macht euch nichts mehr aus den Geboten des Herrn. Stattdessen wirfst du dich den Götzen Baal an den Hals und verehrst seine Statuen. Hä? Da hat Gott gesagt, er lässt nicht mehr regnen, weil das Volk, weil die Regierung des Volkes sich immer weiter weg von Gott bewegt hat. Und jetzt kommt er zu dieser Regierung, jetzt kommt er zu diesem König Ahab und er sagt: Hey Elia, du bist schuld. Du bist schuld, dass es nicht mehr regnet, dass es uns so schlecht geht, dass es in unserem Alltag immer weiter bergab geht, dass wir zum Gespött werden, dass es ein Durcheinander gibt. Kennt ihr sowas? Kennt ihr sowas, dass plötzlich Tatsachen verdreht werden, dass Begriffe, die eigentlich völlig klar waren bis vor kurzem, dass die plötzlich umgedeutet werden, dass plötzlich die Guten die Schlechten sind, dass plötzlich Dinge einfach nicht mehr so sind, wie wir eigentlich das aus dem Wort Gottes kennen? Das gab es damals schon. Aber es wäre jetzt leicht, hier einzusteigen und über unsere Gesellschaft und über unsere Politik zu reden. Aber ich möchte auch mit uns reden, mit dir reden, mit mir reden. Wo verdrehen wir oft die Tatsache? Wo geben mir andere die Schuld, weil wir eigentlich uns wegbewegt haben von Gott? Wo verschiebe mir unsere Verantwortung auf andere und sage Gott: Meine Frau ist schuld, dass es mir so geht. Meine Gemeinde ist schuld, dass es so ist. Oder Gott ist schuld. Elia hat damals einen Lifestyle an den Tag gelegt, einen Lifestyle gelebt, der geradlinig war. Elia hat standgehalten, er hat diesem König Ahab in aller Deutlichkeit widersprochen. Er hat gesagt, was Wort Gottes ist. Elias Lifestyle war geradlinig, geprägt von Gehorsam und geprägt von dem Vertrauen, dass Gott wirkt. Das war damals, 800 Jahre irgendwann vor Jesus, fast 3000 Jahre her. Aber trotzdem finde ich es total spannend und lohnenswert, dass man da mal reinguckt, dass man mal guckt: Mensch, was haben die denn damals für Götze angebetet? Was haben die dort für Götter neben dem lebendigen Gott der Bibel gehabt? Da war zum Beispiel der Baal. Der Baal, das ist der Freund auf der rechten Seite. Baal, das war der Gott, der gestanden ist für Wind, ja, für Wolken, für Wetter, für Natur, für Schöpfung. Er ist gestanden für Ernte, für das, dass ganz, ganz viel wächst auf dem Land. Er war der Gott, der angebetet worden ist, damit ich Erfolg habe, damit ich wirtschaftlichen Erfolg habe. Und dann gab es die Statue und die Statuen der Aschera. Aschera, ihr könnt es erkennen, war der Gott der Fruchtbarkeit, der Gott der Sexualität. Man ist in den Tempel gegangen, um Sex zu haben, um ja, weiterzukommen, um erleuchtet zu werden. Das war damals. Das war damals und wahrscheinlich sagt er jetzt: Na ja gut, also das haben wir ja weit hinter uns. Wir haben doch keinen Gott mehr nötig, um irgendwie Fruchtbarkeit, um Sex zu haben. Wir haben doch keinen Gott mehr nötig, um Ernte zu bekommen. Wenn ich uns Menschen beobachte, wenn ich mich beobachte, dann habe ich, und glaube jeder hat es, eine riesige Sehnsucht nach Anerkennung und Erfolg. Und wir haben eine riesige Sehnsucht in unserem Alltag nach Dazugehörigkeit, nach Gemeinschaft, nach dem, dass wir ein Teil sein dürfen von dem Ganzen. Und in diesem Spannungsfeld, da haben sich damals bei diesen Israeliten Götze breit gemacht, haben sich Dinge installiert neben dem, lebendige Gott, der gesagt hat, hey, es reicht für dich völlig aus, wenn du mich liebst und wenn du mit mir in einer eindeutigen und klaren Beziehung lebst. Es reicht völlig aus, wenn du dann diese Liebe an andere weitergibst. Die Götze, diese Aschera, dieser Baal, die haben sich langsam eingeschlichen. Die waren nicht plötzlich da, bang. Nein, sie haben sich langsam, aber sicher in das Leben, in den Alltag eingeschlichen. Da hat nicht jemand sich entschieden, jetzt mache ich plötzlich ein auf Baal. Nee, es hat sich entwickelt. Wie ist denn das heute? Wir sind doch so aufgeklärt. Bei uns brauchen wir doch das nicht mehr. Wir können doch ganz klar dafür Acht geben, wie Fruchtbarkeit funktioniert. Wir können uns anstrengen, dass Erfolg wirklich garantiert ist. Jede Menge schlaue Bücher gibt es, was Erfolg bedeutet und wie man Erfolg erreichen kann. Oder du sagst, hey, jetzt komm doch du nicht mit irgendwelchen Götzen, die damals vielleicht aktuell waren. Ich bin doch Christ. Ich bin doch schon seit Muttermilch vielleicht christlich erzogen worden, so wie es bei mir im Leben ist. Mit mir hat auch das nichts zu tun. Aber wenn ich in meinem Leben und in meinem Umfeld, und vielleicht geht es euch ja auch so, mich umsehe, dann erlebe ich, dass es immer mindestens zwei No-Go-Areas gibt. Du kannst mit mir über alles reden, über Gefühl, über Glaube, über Bibel, aber bitte rede mit mir nicht über Geld. Rede mit mir nicht über das, wie ich meine Karriere gestalten muss, wie ich die Entscheidungen treffen muss am Montag. Rede mit mir nicht über Geld, was der Zehnte ist, was es heißt, von meiner Zeit her zu schenken. Und das zweite No-Go-Area, red mit mir nie über Sex. Was geht es denn Gott an, was in meinem Schlafzimmer passiert oder außerhalb? Was geht denn dich das an, wie ich meine Beziehung lebe? No-Go-Areas, die gab es damals und die gibt es heute. No-Go-Areas, in die Gott immer wieder neu sprechen möchte. Das Wort Gottes, die Bibel, das ist nicht nur noch ein Buch, das irgendwie aufgeschrieben ist, sondern das ist ein lebendiges Wort, ein Wort, das Bedeutung hat ins Leben hinein, das wirken möchte ins Leben hinein. Das war damals schon so. Bei Elia hat das Wort des lebendigen Gottes zu den Menschen getragen. Bist du bereit, dich zu entscheiden? Bist du bereit, dich zu entscheiden zu einem Lifestyle, der sagt, hey, ich bin bereit, dir Gott nochmal ganz, ganz neu zuzuhören. Ich bin bereit, nochmal ganz neu in dein lebendiges Wort reinzuschauen. Ich möchte auch die Bibelstelle ernst nehmen, die ich vielleicht für veraltet halte, die ich vielleicht für nicht mehr passend halte. Ich möchte zuhören, was du mir zu sagen hast. Was sind die Götze, die wir heute bei uns so haben? Was sind die Götze, die Platz genommen haben auf meinem Herz? Die mein Denker, die mein Handler, die meine Alltagsgestaltung Schritt für Schritt einnehmen. Ich lade dich heute ein, mal ein bisschen reinzuschauen in unseren Alltag, um die Götze meines Herzens, deines Herzens zu entdecken. Was sind die Götze, die du hast? Wo gibt es eine Parallelwelt in deinem Leben? Eine Parallelwelt, wo du sagst, ja, das geht aber Gott nichts an. Wo hast du in deinem Herzen so einen Plan B gespeichert? Ja, wenn das mit Gott nicht funktioniert, dann könnte man es ja auch vielleicht noch mit diesem oder jenem Plan machen. Wo haben sich in deinem Herzen Verhaltensmuster eingeschlichen, eingeprägt, die einfach so sind und die du schon akzeptiert hast, obwohl sie sich nicht decken mit dem, was Gott ist? Welche Götze, welchen Götzen opferst du? Vielleicht ist es der Erfolg, Vielleicht steht bei dir der Erfolg, die Karriere an erster Stelle. Ich merke, dass mir mein Job total Spaß macht, dass ich da echt eine Erfüllung finde und dass es cool ist. Und dann wird es manchmal so zum Selbstläufer, dass ich nochmal einen Kundentermin mit reinschiebe und nochmal einen mache und dann merke, hey, das ist richtig cool, da durch die Welt zu tingeln und dann ein paar coole Hotels zu besuchen und nette Posts auf Facebook zu machen. Aber ich vergesse dabei, dass dabei meine Familie vielleicht darunter leidet, wenn ich wieder 4 Tage unterwegs bin und 2 Wochen nach Brasilien fliege. Was ist ein Götze bei dir? Oder mein Körper? Ich bin mega stolz, dass ich seit März 14 Kilo abgenommen habe. Da könnt ihr auch mal klatschen. Aber ich merke, dass es zum Götze wird, weil ich 2x am Tag auf die scheiß Waage stehe und es dann in meinem App tracke, wie es sich entwickelt. Ist dein Götze vielleicht dein Körper, dein Aussehen, dein cooler Bart? Was ist dein Götze? Neulich ist jemand bei uns vorgefahren und hat einen nagelneuen Mini gefahren. Und meine Frau und ich haben uns anguckt nachher und denkt, Mensch, die fahren jetzt noch einen Mini, die haben doch schon einen BMW, einen anderen BMW, einen dicken. Und wie machen die das? Wieso haben die so viel Besitz plötzlich? Und wir haben gemerkt, wie bei uns so ein Schatten auf unser Herz kommt, ein Götze, der sich breit machen will. Hast du Hobbys? Hast du Hobbys in deinem Leben, die dich bestimmen? Die vielleicht dann zufällig sagen, ja Mensch, jetzt brauche ich ja heute vielleicht die Small Group, dann lass ich mal lieber ausfallen. Es ist so cooles Wetter für dieses oder jenes. Oder merkst du, es dreht sich alles nur noch um meinen Verein, um meinen Club, um meine Aufgabe. Wir waren über Pfingsten in der Toskana und ich war irgendwie im Urlaub, aber nicht im Urlaub. Ich habe 2 Predigten vorbereitet nebenher und hatte einige Bücher über Gemeindeentwicklung dabei, 1 über Führung und Leitung und habe die Bücher und alles gewälzt und irgendwie habe ich gemerkt, auch Gemeinde kann zum Götze werden. Ich habe immer mehr für Jesus gemacht, aber ich habe immer weniger mit Jesus gemacht. Immer mehr waren die Themen, die ich bewegt habe, das Zentrum, aber nicht seine Gegenwart. Er hat mich da ganz schön geschüttelt. Er hat mich ganz schön geschüttelt und hat gesagt, hey, leg diesen Götze wieder ganz, ganz neu ab. Könnte Sexualität einer deiner Götze sein? Dass du die anbetest, dass es dir wichtig ist. Unendlich wichtig. Könntet Kinder dein Götze sein? Könntet Kinder deine Kinder, dass du sie behütest und betüttelst und von A nach B und B nach C bringst, permanent sich alles um deine Kids dreht? Könnte das dein Götze sein? Wir können da noch endlos weitermachen. Ist vielleicht deine Harmoniesucht ein Götze von dir? Dass du so viel Friede willst, dass du nicht bereit bist, Klartext zu reden, wenn Klartext zu reden ist? Dass du lieber klein beigibst und die Wahrheit ein bisschen verbiegst, weil du sagst, hey, Harmonie in meiner Familie, in meinem Arbeitsplatz, in meiner Gruppe ist mir viel, viel wichtiger. Dein Selbstwert. Ich habe lange Zeit eigentlich darunter gelitten, dass ich mir nichts zutraut habe. Dass ich unter Selbstwert Mangel gelitten habe. Und dann habe ich mir immer gefragt, Mensch, was denkt denn der jetzt? Ist der Mike zufrieden mit meiner Predigt? Oder ich weiß es nicht. Und ich habe gemerkt, hey, wie Selbstwert mein Götze wurde. Ich nach Anerkennung gesucht habe. Wie ich mich abhängig gemacht habe von anderen Dingen. Stolz. Ich kann's. Ich bin doch echt ein Cooler. Ich habe das voll im Griff. Und Gott, wenn du noch ein bisschen da... Mach du mal noch Sahnehäubchen drauf. Ich bin stolz auf das, was ich drauf habe. Aber Gott hat keinen Platz mehr, außer vielleicht als Topping. Dein Ansehen ist dir so wichtig. Was denken die Nachbarn? Was denken die Kollegen über mich? Was denkt meine beste Freundin über mich? Was denkt mein Freund über mich? Und du bist bereit, in Kompromisse zu gehen, obwohl du weißt, hey, das ist ein Götze, das ist nicht vom lebendigen Gott getrieben. Das war damals so. Das war damals so und das ist auch heute so. Bis heute. Und damals, da hat der Elia dann einen Satz gesagt zu dem Volk. Wie lange? Wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein. Ist er es aber nicht, ist es aber Baal, dann dient nur ihm. Das Volk sagte kein Wort. Elia bringt es auf den Punkt. Elia sagt, hey, Volk, du musst dich entscheiden. Entscheide dich. Wo willst du sein? Wo willst du wirklich wirklich stehen? Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Habt ihr das schon mal erlebt, dass eine Braut auf zwei Hochzeiten tanzt? Gleichzeitig? Es wäre total, unsinnig. Aber das Volk sagte kein Wort. Das hat mich geflasht. Dieses Volk hat gesagt, ich sag nichts. Was will denn der überhaupt? Warum stört er mich überhaupt? Oder ich kann das gar nicht so wahrnehmen, dass wir auf zwei Hochzeiten tanzen. Es passt doch alles. Entscheide dich, sagt Elia zu diesem Volk, ob du bei Gott bist, beim lebendigen Gott oder ob du bei Baal bist, dem Fruchtbarkeitsgott. Wo musst du eine Entscheidung treffen? Wo musst du ein ganz neuer Stand einnehmen und hinstehen und sagen, ja, da stehe ich und da bin ich. Wo lebst du einen Spagat zwischen Willen Gottes und deinem eigenen? Wo brauchst du eine ganz, ganz neue Entscheidung bezüglich deiner Priorität? Wo hat Gott den Thron räumen müssen? Weil du vielleicht einen anderen Götzen da draufgesetzt hast, auf diesen hohen Sockel in deinem Entscheidungsmatrix. Darf ich dich heute Morgen fragen, wie sich dein Leben hier in der ICF und dein Leben am Montag in deiner Arbeitsstelle unterscheidet? Entscheide dich. Entscheide dich, ob dein Leben authentisch sein soll, ob es durchgängig sein soll, ob es wirklich wichtig, durchgängig ist. Im Urtext an der Stelle steht, sie hinkten auf beiden Seiten. Jemand, der hinkt auf einer Seite, der einfach nicht so wirklich mitkommt, der kommt aber immer noch vorwärts. Aber stellt euch einen Menschen vor, der auf beiden Seiten hängt, der fliegt auf die Nase, den haut's auf die Schnauze. Der kommt nicht vorwärts. Gott ist ein Gott der klaren Entscheidung. Gott hat immer ganz, ganz klare Entscheidungen getroffen. Er hat gesagt, hey, ich bin für euch oder ihr seid für mich oder ihr seid gegen mich. Er hat immer gefordert, hey, willst du mit mir gehen? Gott hat eine ganz, ganz eindeutige Entscheidung getroffen in eine Beziehung zu uns, durch das, dass er seinen Sohn hergegeben hat. Gott war an keiner einzigen Stelle in der Bibel wischiwaschi. Gott war immer klar. Und dann ging es richtig ab bei diesem Elia damals. Ihr stellt euch das so vor, das war ein Berg, Berg Karmel, und dann kam es da zum Showdown. Elia hat eine Wette angeboten und gesagt, hey Leute, jetzt machen wir Folgendes. Da gibt es die 450 Priester von Baal und ihr baut jetzt mal einen Altar auf und dann betet ihr einfach, dass dann dieses Opfertier da drauf Feuer fängt und dann sehen wir, ja, und ich mache das dann auch. Ich mache das mit dem lebendigen Gott und dann sehen wir, wer gewinnt. Bei wem das wirklich passiert, dass ein lebendiges Feuer von oben kommt und dann die Menschen sehen, wer wirklich die Kraft der Veränderung hat. Und die Baals-Jungs, die haben den ganzen Tag getanzt und gebetet und Jaga gemacht und am Schluss haben sie sich sogar noch geritzt, um wirklich ihren Baal zu gewinnen, aber es ist nichts passiert. Und Elia hat dann seinen Altar noch gewässert. Er hat so richtig Wasser drüber geschüttet und es so richtig, richtig tief mit Wasser gedrängt. Und dann hat er gebetet zum lebendigen Gott. Und es ist Feuer vom Himmel gekommen. Und dieses Opfertier hat Feuer gefangen und der ganze Altar hat brennt. Die Steine haben sich aufgelöst. Ein gigantisches Wunder. Und als das die Israeliter gesehen haben, Dann haben sie Folgendes gemacht. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen, der Herr allein ist Gott. Der Herr allein ist Gott. Gott greift immer wieder ganz, ganz mächtig ein. Und wir können die Hoffnung haben, dass Gott sich auch immer wieder in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft ganz, ganz mächtig zeigt, weil er ist lebendig. Und Gott hat an einem anderen Berg eine ganz, ganz entscheidende Geschichte gemacht. Es war nicht der Berg Karmel, es war der Berg Golgatha. Auf diesem Berg hat Gott seinen Sohn geopfert. Wir haben das Kreuz als Symbol, als Erinnerung daran, dass er seinen Sohn geopfert hat, dass unsere Götze keine Macht mehr haben. Dass diese Götze uns nicht mehr wegbringen dürfen vom lebendigen Gott. Gott hat seinen Sohn hergeben, dass wir eine klare Entscheidung zum Lebendigsein, zum Beziehungsleben mit dem lebendigen Gott treffen können. Und Jesus, der macht dir heute Morgen ein Angebot. Jesus sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Damit meint er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die Jesus vertrauen. Es war dürres Land. Es ist heute dürres Land. Und Jesus sagt, hey, komm zu mir. Entscheide dich, dass du wirklich zu mir kommst, dass du in meine Gegenwart eintrittst, indem du sagst, hey, ich möchte mit dir 100% leben. Jesus ist bereit und sagt, hey, ich möchte dich beschenken, ich möchte dich überströmen lassen mit Kraft, mit Herrlichkeit. Ich möchte dein Leben voll erquicken. In der Toskana habe ich es erlebt. Ich habe erlebt, wie Gott mich plötzlich zum Psalm 23 geführt hat und Gott mir gezeigt hat, hey, dieser Psalm, das ist dein Psalm heute, dass du eintreten kannst in den Flow Gottes, dass du dich neu überströmen lässt, dass du dich neu entspannen lässt. Nicht du musst es machen, nicht du musst es machen mit deiner Götze. Nein, du kannst dich ganz, ganz neu hingeben. Du kannst Platz schaffen in deinem Herzen, dass Platz ist für die Kraft Gottes. Gott sagt, lebe in meinem Flow. Gott lädt uns ein, nicht nur die Götze abzuschwören oder uns anzustrengen, dass die Götze keinen Platz mehr haben, sondern Gott lädt uns ein, uns füllen zu lassen von seinem Geist. Gott lädt uns ein, dass wir von ihm uns getragen wissen, dass wir uns ihm ganz hingeben. Gott hat seinen Sohn auf die Welt gegeben und hat uns damit die Möglichkeit gegeben, dass wir nicht mehr auf zwei Hochzeiten tanzen müssen. Dass wir nicht mehr tanzen müssen zwischen frommer Religiosität und selber machen und dem, dass ich leben darf in der Gegenwart Gottes. Jesus sagt, oder in der Bibel steht, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Wir haben es vorher schon in der Moderation gehört. Jesus Christus möchte den Platz auf unserem Herz einnehmen. Jesus Christus möchte sich da wirklich ausbreiten. Er möchte diese Götzen verdrängen. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey Mensch, es gibt irgendwie solche Götze. Und ich kann das gar nicht glauben, dass Jesus sagt, hey, nicht mehr, du brauchst dich darum zu mühen, sondern ich mach's in dir. Dann haben wir nachher da auch die Möglichkeit, dass du deinen Götze hier auf den Zettel schreibst. Dass du deinen Götzen nach der Celebration hier aufschreibst. Und deinen Götzen wirklich benennst. Und wenn es zwei oder drei sind, dann nimm drei oder vier so Zettel und schreib sie auf. Komm hier rauf auf den Berg Golgatha als Sinnbild und wirf deine Götzen hier unter das Kreuz. Weil Jesus Christus hat gesagt, hey, ich habe mich entschieden, dass du leben kannst, dass du Entscheidungen auf der Kraft Gottes treffen kannst. Geh nicht heim, ohne Entscheidung zu treffen. Weil Gott dich erfüllt mit einer mit einer Kraft, die dich durch den Alltag trägt. Dass du sagen kannst in deinem Leben, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus, ich vermag alles. Jesus Christus, er möchte dir Mut geben, dass du einen Stand einnimmst. Jesus Christus möchte dir Standfestigkeit geben in deine Entscheidungen. Jesus Christus lädt dich ein, klar zu sein, dass dein Leben erfüllt ist. Gott hat sich entschieden, dein Leben mit einem Lifestyle der Gnade auszustatten. Durch Jesus Christus. Du darfst eintauchen in seinen Regen der Gnade, in seinen Fluss. Elia hat damals schon verdeutlicht, dass die Kraft, das Wirken, die Veränderung nur vom lebendigen Gott kommt. Und bevor wir jetzt das nächste Lied singen, möchte ich dich einfach einladen, dass du vielleicht nochmal ganz, ganz neu jetzt in dich gehst, gar nicht guckst, was die anderen sagen und machen und deine Augen schließt und dir überlegst, wo will Gott heute zu mir reden? Wo will Gott ganz, ganz neu sagen, hey, nimm einen Stand ein, übernimm eine Entscheidung. Und wenn es für dich heute Morgen die Entscheidung ist, ganz, ganz neu hier raufzukommen nach der Celebration und deine Herzensgötze unterm Kreuz abzulegen, dann möchte ich dich bitten, dass du das heute Morgen machst. Dass du nicht heimgehst und wieder, ich weiß nicht, Entscheidung drauf hast. Triff eine Entscheidung, was du machen willst. Ich lade dich heute Morgen ein, ganz, ganz neu deinen Fokus auszurichten. Weg von dem, was die Leute sagen, weg von dem, was die Leute von dir erwartet. Hin zum lebendigen Gott. Ich lade dich ein, dass du sagst, hey Jesus, wenn du wirklich der Herr bist, dann regiere du. Dann regiere du in meinen Entscheidungen. Und wenn es für dich heute dran ist, ganz, ganz neu mit diesem lebendigen Gott zu leben, dann entscheide dich, das Gebet zu sprechen, Jesus, ich will mit dir neu leben. Dann entscheide dich, ganz, ganz neues Wort Gottes als lebendiges Wort und nicht nur als irgendwie alten Schinken zu sehen. Dann entscheide dich neu, in die Gemeinschaft mit Gott zu treten. Durchs Gebet, durch die Celebration, durch die Small Group. Gott, der lebendige Gott hat sich entschieden, dich zu lieben und dich zu retten. Der lebendige Gott hat sich entschieden, dass dein Leben nicht dürres Land ist, sondern aus dir raus Ströme lebendigen Wasser gehen. In Jesu Namen. Amen. Ja, Jesus Christus, hab du Dank, dass wir uns voll auf dich verlassen können, dass wir wirklich uns ganz, ganz sicher fühlen dürfen und sicher sein dürfen in deiner Gegenwart. Jesus Christus, danke, dass du dich auf den Weg gemacht hast, dass unsere Beziehung zum Vater wieder bereinigt werden kann. Jesus Christus, hab du Dank, dass wir ganz uns in deine Arme fallen lassen dürfen. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen heute Morgen, der seinen Herzensgötze gerade sucht und merkt, hey, da stimmt was nicht mit der Priorität in meinem Leben. Rühre du ihn an, dass er bereit ist, diesen Götze bei dir an deinem Kreuz nachher hinzuschmeißen, dass es verbrannt wird, dass es vernichtet ist. Jesus Christus, und du siehst, in was für einer verwirrten Welt wir leben, wo einfach alles anders ist, wie du es oft uns in deinem Wort sagst. Ermutige uns neu, dass wir entschieden sind, in deiner Gegenwart, dass wir bereit sind, in Liebe die Wahrheit zu sagen, dass wir bereit sind, zuzuhören. Jesus Christus, danke, dass du heute wieder ganz, ganz neu unsere Entscheidung fürs Leben mit dir erneuerst. Dass du jetzt jeden Einzelnen, der sich niedergeschlagen, der sich so weit weg von dir fühlt, ganz, ganz neu in seinem Herz berührst, dass Ströme lebendigen Wassers von deinem Thron ins Herz fließt und über uns hinaus in unseren Alltag. Danke, dass du der Herr bist und dass du dieses dürre Land in Reutlingen, in der Region hier und in Deutschland und in dieser Welt erneuern möchtest mit deiner Herrlichkeit, dass deine Liebe, dass deine Kraft neu aufblüht. Danke, dass du uns gebrauchst, indem wir bereit sind, bei dir ganz zu sein. In Jesu Namen. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.